Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussionen für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und ich freue mich auf das Gespräch mit meinen Friends heute, die heute mit voller Mannschaft hier im virtuellen Raum versammelt sind. Schön, dass ihr dabei seid. Christoph Tripp aus Nürnberg.
Hallo Boris, grüß dich.
Frank ist auch wieder am Start. Frank Vorwart von Danfoss meldet sich aus Hamburg, richtig?
Ja, das ist richtig.
Boris, hallo. Und Knut Alicke von McKinsey, auch wieder dabei. Knut, schön, dich zu sehen.
Hallo zusammen.
Und Erik Wirsing, der letztes Mal pausiert hat, Kurzurlaub gemacht hat, viel verpasst hat, aber heute wieder mit am Start ist. Erik, schön, dass du dabei bist.
Moin Boris, freue mich wieder da zu sein.
So, wir wollen uns heute auf ein sehr, sehr spannendes Thema fokussieren, das wahrscheinlich das Spezialgebiet von Christoph ist, wieder mal. Aber es ist ein Bereich oder ein Thema, was viele spätestens seit der Corona-Pandemie verfolgen. Und zwar der schnelle Aufstieg und Fall der Quick-Commerce-Anbieter. Gorillas, Getir haben sich gerade oder werden sich aus dem Markt verabschieden. Das ging gerade in den letzten Tagen durch die Presse. Rückzug aus Deutschland, Getir und Gorillas liefern bald nicht mehr. Es war schon so ein bisschen abzusehen. Ich meine, die Zeichen standen ganz klar auf Abstieg. Es gab keine Anschlussfinanzierung. Das Modell hat nicht funktioniert. Es gab Riesenprobleme in der Art und Weise, dieses System umzusetzen. Gorillas wurde aufgekauft von Getir 2022. Da gab es also eine Konsolidierung. Da waren schon so die ersten Zeichen abzulesen. Und jetzt hast du natürlich viele Leute, die sagen, Mensch, habe ich gleich gewusst. Damals, als das aufkam, als diese Milliardenbewertungen ausgerufen wurden für diese Quick-Commerce-Player, habe ich sofort gewusst, das kann nicht funktionieren. So, und jetzt fühlen sich natürlich viele Leute bestätigt, aber deshalb will ich heute mit euch mal ein bisschen differenziertere Diskussionen führen, was denn unter dem Strich dabei gelernt wurde. Was bleibt über nach diesen 2-3 Jahren Boom und Bust sozusagen? Was können wir lernen von dem System? Was bleibt davon über? Was hat es für interessante Impulse gegeben? Was für Anstöße? Wie hat sich die Logistik weiterentwickelt? War es nicht der richtige Zeitpunkt? Was hat das Ganze ausgelöst, das gerade auch in so einer Phase war, als das Geld ganz, ganz einfach zu haben war? Viele Aspekte, die da reinführen, so eine Art Postmortem, würde ich sagen, für Gorillas und Getir als Abschied aus dem deutschen Markt. Christoph, führ uns mal so ein bisschen ein ins Thema. Du warst vermutlich einer derjenigen, die von Anfang an gesagt haben, ich traue der ganzen Sache nicht. Ja, die sind zum Höhepunkt mit 13 Milliarden Dollar bewertet worden, wurden mit Geld nur überschüttet. Investoren haben sich überschlagen und haben gepriesen, wie effizient das Ganze ist und wie clever die Systeme sind und wie die Quick-Commerce-Anbieter ein Need entdecken, der vorher nicht bedient wurde. Christoph, führ uns ein. Wie hast du damals auf die Sache geschaut, als du zum ersten Mal gesehen hast, was da los ist?
Ja, so ähnlich, wie du es gerade schon beschrieben hast, hatte auch eine gewisse Zurückhaltung, die man als Logistiker ohnehin bei solchen, sag mal, Marketingmaschinen ein Stück weit irgendwo auch hat, ja, insbesondere wenn man die Werbeversprechen halt sieht mit den 10 Minuten, die sind ja dann auch sukzessiv über die Jahre hinweg immer mehr ausgeweitet worden. Ja. Da waren es 15 Minuten, da waren es 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, sehr unterschiedlich. Man muss vielleicht den Unterschied machen, also wenn wir uns jetzt im Lebensmittel-Heimbelieferungsmarkt, also Food Online Delivery, wenn wir uns in dem Bereich bewegen, dann haben wir natürlich die klassischen Unternehmen. Das sind nicht besonders viele, die versuchen jetzt flächendeckende Strukturen aufzubauen. Das sind dann eben Unternehmen wie Rewe und wie Picknick. Wir haben dann wiederum als völligen Gegenpart dann eben die echten Quick-Commerce-Spieler, sprich jetzt in Deutschland Flink und Knusper und Getir, die, sag mal, die wesentlichen drei, die jetzt übrig geblieben sind, wobei Flink eigentlich den Abstand den größten Marktanteil in dem Bereich auch schon immer gehabt hat. Und dann haben wir einen Bereich dazwischen, wo sich so Unternehmen wie Flaschenpost beispielsweise eben tummelt, die ja zu Dr. Oetker gehören, die eben von vornherein gesagt haben, diese 30 oder 60 Minuten können wir nicht. Wir dehnen das aus auf 90 Minuten, 120 Minuten. Also da haben wir sozusagen unterschiedliche Abstufungen. Ja. Mhm. Ich glaube, wenn man so die Historie anschaut, ne, du hast gerade gesagt, 2022 ist dann Gorillas irgendwann übernommen worden. Man muss sich das halt einfach auch mal vor Augen führen. Ne? Gorillas hatte zwischenzeitlich auch eine Bewertung von über 6 Milliarden US-Dollar. Und die sind dann am Ende, ich glaube, für 1,2 Milliarden US-Dollar an Getir verkauft worden. Also ne, die sind dann schon weit abgefallen in ihrer Bewertung. Getir hatte zwischendurch eine Bewertung von über 12 Milliarden US-Dollar. Mhm. Und das ist alleine der Staatsfonds Abu Dhabi mit 800 Millionen Euro investiert, ja, und hatten große Expansionspläne, haben die aber eigentlich in den zentralen europäischen Märkten nicht umsetzen können. Ja, weder in Deutschland, noch in den Niederlanden, noch in Großbritannien. Zwischenzeitlich haben sie auch noch ein Unternehmen in New York gekauft, ne, mit Fresh Direct, wo sie es in New York versucht haben. Und am Ende war es dann so, dass die Zahlen, wer auch immer die dann genannt hat und berechnet hat, glaube ich, von einem monatlichen Verlust von 50 bis 100 Millionen US-Dollar eben ausgegangen sind. Ja, das heißt, Also das ist dann schon bitter zu sehen, im Prinzip, dass du mit jeder Sendung, die du an Kunden auslieferst, eigentlich von vornherein weißt, dass du Verlust machst. Und eigentlich je weniger du versendest, umso geringer ist dein Verlust. Das ist natürlich völlig schwer nachzuvollziehen in der Diskussion. Ich glaube, einen Fehler haben diese Geschäftsmodelle gemacht. Sie haben natürlich bei uns einen Bedarf geweckt, den wir vorher so noch gar nicht gehabt haben. Also uns zu sagen, du brauchst jetzt ganz schnell Dinge. Das hat, glaube ich, vieles im gesamten Logistikmarkt bewegt, auch im Online-Handelsmarkt bewegt, weil das Thema Lieferzeit irgendwie dadurch nochmal eine ganz andere Dynamik genommen hat. Sie haben aber dann ein Geschäftsmodell gebaut, das eben sich nicht um die Logistik gedreht hat, also kein logistikbezogenes Geschäftsmodell, sondern es war ein rein marketingbezogenes Geschäftsmodell. Und sie haben einfach einige Grundregeln nicht beachtet, die eben andere Unternehmen von vornherein implementiert haben. Vielleicht sprechen wir nachher noch über Picknick. Das ist ein logistikorientiertes Geschäftsmodell, das sich eben an dem Kernproblem und an den Kernkostenpositionen ausrichtet. Und das ist dann am Ende eben eine wirklich effiziente Tourenplanung, die du einfach brauchst in der letzten Meile, um in dem Geschäft erfolgreich zu sein. Mhm. Weil du nicht in der Lage bist, die Logistikkosten auch nur ansatzweise auf den Endkunden zu verlagern, weil er einfach kaum Zahlungsbereitschaft hat für derartige Dienstleistungen. Mhm. Ja, und ich glaube, daran sind sie am Ende unter anderem gescheitert. Wir werden vielleicht gleich noch über weitere Themen sprechen, aber das ist sicher die Kurzstory und die Kurzproblemanalyse.
Ja, Knut, dir noch was anzufügen? Was waren die Kardinalsfehler, die gemacht wurden aus deiner Sicht? Warum so ein System, so wie es da versucht wurde, umzusetzen, nicht funktionieren kann?
Also Christoph hat den wesentlichen Teil genannt. Die Logistik wurde nicht richtig angeschaut. Das ist eine super Idee, in 10 Minuten zu liefern. Die Kunden sind wahrscheinlich nur Berater, die irgendwie vergessen einzukaufen. ist auch ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, die Idee ist ja irgendwie spannend. Ne? Und sehr viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben auch gesagt, oh, ich habe es mal ausprobiert. Mhm. Aber wenn man dann gefragt hat, okay, bestellst du da jetzt öfter? Hat jeder gesagt, nee, mache ich nicht. Warum soll ich denn das machen? Kann auch zum Laden um die Ecke gehen. So, wenn man jetzt die Logistik sich anguckt, das ist ganz spannend. Die Logistik funktioniert, wenn man konsolidiert. Poolen, entweder im Lager oder in der Auslieferung oder idealerweise in beidem. Und Gorillas hat sozusagen bei der Auslieferung gar keine Möglichkeit zu poolen. Ja, weil wir haben im Prinzip in diesen 10 Minuten, und selbst wenn es erweitert wird um 30 auf ein 30-Minuten-Fenster, gibt es fast keine Möglichkeit, da mehrere Kunden zu beliefern. Dafür sind, glaube ich, die deutschen Städte nicht dicht genug. Ja? Mhm. So, dann hast du das Problem, dass du immer nur einen Kunden belieferst. Du brauchst die Fahrer aber trotzdem. Das heißt also, die sind auch nicht ausgelastet. Jetzt kannst du sagen, Predictive Analytics, kannst du ein bisschen bessere Planung machen, Einsatzplanung. Aber trotzdem stehen die ganze Zeit rum, ja, und kosten natürlich Geld, richtigerweise. Und zudem ist auch noch so, dass die Läger werden auch wieder, sagen wir mal, effizienter bedient, diese kleinen Läger, die sie aufgebaut haben, wenn ich poolen kann, wenn ich also mehrere Kommissionen kombinieren kann und dann vielleicht danach sortieren kann. So ist es ja so, dass jeder von diesen Ausfahrern, die haben bestimmt auch bestimmte Namen, dann kommissioniert hat, in sein Fahrrad gelegt hat, ausgefahren hat, ausgeliefert hat. Und das skaliert auch nicht. Also wenn du skalierst, wenn du sozusagen mehr Kunden hast, dann hast du sozusagen einfach genau mehr Kosten. Die gehen linear nach oben, damit verlierst du einfach noch mehr Geld. Ne? Und das macht meiner Ansicht nach einfach keinen Sinn.
Aber Knut, das klingt so plausibel, wenn du es jetzt so erklärst. Ich meine, damals hätte man diese Einsicht auch schon haben können. Was war denn damals die Erwartung, warum es trotzdem funktionieren kann?
Ich kann das ehrlicherweise nicht genau sagen. Ich glaube, wahrscheinlich so diese Idee dieses Übereffekts, ne? Also the winner takes it all. Du hast einen Netzwerkeffekt und wenn du dann mal dominierst, dann kannst du auch sozusagen an deinen Lieferfenstern drehen. Da kannst du dann deine Basket Size nach oben drehen, also wie viel denn eigentlich bestellt wird pro Bestellung und wie viel Kunden bestellt werden. Und damit hast du dich sozusagen schon eingeloggt. Aber ich glaube, das hat nicht funktioniert. Meine Meinung, würde mich auch interessieren, was die Kollegen dazu meinen.
Christoph, macht das so Sinn? Und ist das auch ein Grund, warum Gorillas und andere so viel Wert gelegt haben, darauf so schnell, so stark zu wachsen, dass sie mit Hochdruck in den Markt wollten, um vielleicht diese Winner-Takes-It-All-Szenarien da zu forcieren? Ja.
Also definitiv, da geht's bei derartigen Geschäftsmodellen geht's halt erstmal um schnelles, umsatzbezogenes Wachstum, um den Unternehmenswert zu steigern, um das Geschäft dann am Ende attraktiv zu machen für einen weiteren Verkauf, für einen Exit dann eben auch. Also den Eindruck kann man zumindest immer wieder bekommen. Und das, was Knut gesagt hat, ist natürlich absolut richtig. Das Problem ist, dass du natürlich ein Geschäftsmodell hast, was per Definition eben auf einen kleinen Warenkorb ausgerichtet ist. Du hast Fahrradfahrer, die ja auch keine Wocheneinkäufe transportieren können auf dem Fahrrad, die dann aber eben auch nur einen Kunden anfahren. Und ich sag mal, das, was in der Logistik, glaube ich, Grundregel im Grundstudium bei uns gelehrt wird, ist, du brauchst Bündelung, um Skaleneffekte erreichen zu können. Ja, und diese 1-zu-1-Beziehungen, in denen erreichst du das eben nicht. Und dann kommen die kleinen Warenkörbe dazu, die lagen bei 20, 25 Euro. Das darf man eben auch nicht vergessen. Und die vertragen eben keine 10 Euro Logistikkosten, wenn ich das Gesamtsetup irgendwo mit Kommissionierung, Lagervorhaltung und Ähnlichem mit dazu nehme. Und die Lagerflächen, diese Darkstores, das ist ja auch nochmal ein zusätzlicher Faktor, die liegen natürlich, um diese 10, 15, 30 Minuten erreichen zu können, in den Innenstadtbereichen. Das heißt, du hast per se eine der teuersten Flächen in der gesamten Supply Chain, die du anmieten musst, die also dann auch nochmal das Logistikkostenniveau eben nach oben treiben. Ja, das verträgt sich halt am Ende nicht. Ne? Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der meines Erachtens auch schon wichtig ist, das darf man nicht vergessen in der Diskussion, spielt eben auch nicht nur die Distribution eine Rolle, sondern natürlich auch die Frage der Einkaufsmacht. Ja, also wie stark bist du denn eigentlich auf der Einkaufsseite? Und das haben, glaube ich, alle nach und nach erst lernen müssen, dass du hier eigentlich an einer der ganz großen Einkaufskooperationen in Deutschland, in Europa hängen musst, damit du ein entsprechendes Einkaufsniveau eben erreichen kannst. Und das ist eben sicherlich ein Vorteil, den jetzt ein Picknick hat in der Zusammenarbeit mit Edeka, wo Edeka stark investiert ist, was sicher auch noch ein Vorteil von Flink ist über die enge Partnerschaft mit der Rewe, ja, dass sie sicherlich ein anderes Preisniveau haben. Sogar Amazon hat nicht genug Einkaufsmacht im Lebensmittelbereich. Auch die hängen wiederum an der Retail Trade Group, also an der RTG-Einkaufsgemeinschaft, wo sie aber eben dann auch nicht so ein starker Spieler mengenbezogen sind. Ja, und wenn du natürlich schon teurer einkaufst als der Discount und als die Supermärkte in der Fläche, dann hast du kaum eine Möglichkeit, diese hohen Kosten zu tragen. Und das gleichzeitig bei einer Einkaufsdichte, einer Supermarktdichte, die wir in Deutschland haben, die auch in Europa einmalig ist. Ja, die haben wir sonst überhaupt gar nicht. Also es gibt kein Land in Europa, wo der Weg zur nächsten Nachversorgungsmöglichkeit so kurz ist, im Durchschnitt so kurz ist wie bei uns. Und dann kommt es am Ende eben, wie Knut gesagt hat, dann reduziert sich plötzlich die Zielgruppe ganz massiv von den schönen bunten PowerPoint-Folien hin zu einer ganz spezifischen Gruppe, die also entweder nicht selber gehen kann, weil sie irgendwie eingeschränkt ist, die einfach nur bequem ist und convenient ist, weil sie keine Lust hat, sich das Wasser selber in den vierten, fünften Stock hochzutragen oder weil sie keine Lust hat, das Auto, was vor der Tür steht, möglicherweise zu bewegen, weil man danach eine Stunde nach einem neuen Parkplatz in der Innenstadt suchen muss. Also dann reduziert sich diese potenzielle Gruppe eben ungemein und dann reicht es am Ende eben nicht aus.
Und dann bleiben nur noch die Berater über, wie Knut wir schon erwähnt hat. Erik, dein Kommentar dazu?
Ich habe mir noch ein bisschen nochmal angeschaut, wann ist Gorilla eigentlich entstanden? Das wäre vielleicht auch mal eine Frage, ja, nochmal in die Runde, weil die sind natürlich während der Corona-Pandemie auch natürlich dann hochgepoppt und sind da auch begonnen zu wachsen. Und da war natürlich unser Einkaufsverhalten auch anders, würde ich mal sagen. Wir wollten nicht rausgehen, wir wollten keine Menschen treffen, wir wurden bequemer, wir sind immer mehr auf online geswitcht und haben online bestellt, dass die genau in dieser Zeit in so eine Kerbe schlagen, macht erstmal Sinn, finde ich. Gleichzeitig sehen wir auch, dass die Innenstadt irgendwo auch, sag mal, verwildern oder entsprechend verarmen, was, sag ich mal, Geschäfte angeht, Supermärkte auch. Ich meine, du hast gerade gesagt, Christoph, wir sind immer das dichteste Netz in Deutschland. Ich glaube, das bricht denen halt jetzt genau das Genick, weil wir jetzt halt doch wieder rausgehen. Ich meine, als die angefangen haben, als Logistiker, finde ich das natürlich super spannend. Mich hat natürlich auch interessiert, wie funktioniert denn das, wie kann das überhaupt funktionieren? Weil all die Beispiele, die ihr gebracht habt, wir leben eigentlich davon, Routen ordentlich zu planen, wir leben davon, ordentlich zu konsolidieren, Läger möglichst nah beim Kunden zu haben, um dann entsprechend die Ware schnell dorthin zu bringen. Und dann kann das, wenn das mit einem richtigen Volumen funktionieren, aber das ist natürlich jetzt runtergegangen. Und wenn bei, was ihr gerade sagt, als Beispiel 25 Euro Warenwert, ja, dann sind das genau die Testkunden, die alle mal versuchen, ob das funktioniert, aber du hast halt nicht diesen Login-Effekt, dass du das halt täglich machst und deine Wocheneinkäufe darüber machst, dann hätte das einen Sinn. Aber gerade wenn ich Wocheneinkäufe machen würde, dann würde ich es auch planen, weil einen Wocheneinkauf kann ich halt mir für Freitag oder Samstag terminieren und den brauche ich nicht innerhalb von ein paar Minuten irgendwo bei mir vor der Tür. Denn ich glaube, das ist halt genauso dieses in der Zeit und ich glaube, die haben dann irgendwo verpasst, sich nach der Corona-Pandemie noch ein bisschen neu zu justieren, das Geschäftsmodell anzupacken. Weil das ist genau für mich so dieser Spagat, den sie dann halt, der dann zu groß wurde, um noch.
Aber Christoph, es gab noch so Last-Minute-Versuche, das Geschäftsmodell anzupassen, ein paar neue Dinge zu probieren, das Ganze doch noch irgendwie Kurs zu richten. Aber war ein bisschen too little too late?
Ja, weiß ich nicht, ob too little too late. Was alle versucht haben und auch versuchen, und das nicht nur in Deutschland so, sondern in Europa, aber auch in den USA so, dass sie natürlich ihr Business versuchen zu erweitern, weggehen vom klassischen Lebensmittelhandel, Und das natürlich jetzt versuchen, Intelligenz zu verknüpfen mit den klassischen Fertigessen-Lieferanten, also den Pizza- und Döner-Lieferanten und sonstigen, ja. Also das Geschäftsfeld so erweitern und einfach für mehr Menge versuchen zu sorgen und eben auch in Deutschland noch zurückhaltend, in den USA stärker eben auch in den Non-Food-Bereich reingehen, also quasi eine lokale Belieferungsalternative anbieten für Stationärgeschäfte, ne? Und sagen, du kannst also hier bei deinem Stationärgeschäft in der Innenstadt bestellen, wir holen dort die Ware ab und liefern sie dann an die Haustür, ne? Also sie erweitern ihr Spektrum von Food über Convenience-Essen in Richtung Non-Food eben auch. Aber auch dann kannst du natürlich dieses kurze Lieferzeitversprechen kaum einhalten, wenn du nicht 1:1 unterwegs bist, ja. Das kann auch ein Fahrradkurier in der Berliner Innenstadt kaum leisten. Also auch da bräuchtest du eine Tourenoptimierung, ja, dass eben ein Fahrer tatsächlich dann dynamisch sozusagen durch die Stadt geleitet wird und bei einem Kunden Ware abnimmt und beim Laden um die Ecke eine Ware abholt, die mitnimmt und zum nächsten Kunden bringt. Und offensichtlich sind da die Gedankenspiele und auch in der Umsetzung sind die Unternehmen dann noch nicht so weit, das eben zu machen. Und nochmal, eine ganz zentrale Frage ist immer, ist das wirklich alles relevant, ja? Also Relevanz ist, glaube ich, das wichtigste Thema. Also ist da ein Bedarf am Ende eben auch da? Und wie gesagt, sowohl die schnelle, ultraschnelle Lieferung als auch die lokale Bestellung im Einzelhandel, diese Dinge spielen mengenmäßig, das darf man nie vergessen, die spielen mengenmäßig für uns überhaupt keine Rolle, ne? Die mediale Aufmerksamkeit steht in keinem Zusammenhang zu den Umsätzen und zu den Mengen, die wir dahinter sehen. Ja, ja. Und der Lebensmittel-Onlinehandel, der macht weniger als 5% am gesamten Lebensmittelhandel aus. Und das sagt eigentlich alles. Wenn man dann aber sieht, was man drüber liest, dann denkt man, das ist riesengroß, ja, und das hat eine riesengroße Relevanz. Rein von den Zahlen her, und ich bin Realist, faktenbasiert sieht man das nicht.
Ne? Aber es macht Spaß, darüber zu reden. Deswegen haben wir auch den Podcast heute zum Postmortem gemacht.
Absolut. Es soll ja auch keine Grabrede sein. Nein, ja? Nein. Sondern wir wollen ja auch drüber nachdenken, was man auch am Ende auch irgendwie daraus mitnehmen kann. Also auch, man lernt ja aus Misserfolgen immer mehr als aus Erfolgen. Also kann man schon darüber nachdenken, was ist denn geblieben, was man dann weiterentwickelt.
Ja, bevor wir darauf eingehen, Frank, du wolltest was dazu sagen?
Ja, ich meine, man muss sich natürlich immer so danach fragen, was für ein Aufwand steckt dahinter und was für ein Nutzen entsteht natürlich dann auch für die Kunden. Ne? Und jeder hat ja natürlich auch Alternativen. Das heißt, in der Dichte der Supermärkte im Umkreis, wo man wohnt, hat man sehr viele Alternativen, die einem zur Verfügung stehen. Und dementsprechend hat man natürlich eine große Auswahl. Und wenn ich jetzt mir überlege, was entsteht für einen Nutzen, wenn ich jetzt, sage ich mal, so einen Warenkorb habe mit 25 Euro, den kann ich bestücken, habe ich einen riesen Zeitvorteil, wenn ich jetzt, sage ich mal, über diese Plattform bestelle oder nicht. Welche Alternativen stehen mir zur Verfügung? Ne? Dann natürlich, ich glaube, da haben wir eben drüber gesprochen, du kannst damit eigentlich nur Geld verdienen, wenn du eigentlich auf der Beschaffungsseite wirklich sehr gute Einkaufskonditionen hast. Das heißt, du musst ja da auch eine Einkaufsmacht spielen. Ich glaube, da haben die Plattformen richtig drüber nachgedacht, dass sie dann eben mit anderen im Wettbewerb stehen. Und natürlich, du musst deine Logistik in den Griff haben. Und wenn du dann natürlich deine Touren nicht kombinieren kannst, nicht optimieren kannst, egal mal wie du es machst, und dann mit hohen Lohnkosten, wie zum Beispiel hier in Deutschland, leben musst, dann hast du natürlich, glaube ich, ein kleines Problem in deinem Geschäftsmodell. Das heißt, das Geschäftsmodell aus meiner Sicht ist komplett nicht am Markt orientiert. Zumindest jetzt für Deutschland gesprochen. Vielleicht funktioniert es in der Türkei, da werden wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen. Warum funktioniert es da im Gegensatz hier zu uns in Deutschland? Aber generell muss man sich natürlich so Gedanken drüber machen, funktionieren diese derartigen Geschäftsmodelle eigentlich bei uns?
Mhm. Erik?
Das wäre für mich genauso eigentlich die Gretchenfrage. Ist es so ein typisch deutsches Thema, dass wir genau halt hier, wir gehen zu gerne einkaufen oder wir möchten zu gerne inspiriert werden im Supermarkt, möchten da noch irgendwas mehr mitnehmen, oder? Wir haben halt genau diese Dichte und vielleicht ist es wirklich so ein Thema, oder vielleicht sind auch unsere Städte einfach zu klein oder zu wenig Menschen in unseren Städten noch. Also in Berlin ist natürlich ein spannendes Beispiel, aber einfach Riesendimensionen einfach auch sind. Und wenn ich natürlich nach Asien schaue, habe ich natürlich noch ganz andere Städte, wo solche Modelle aber auch funktionieren. Dort ist aber gleichzeitig die Supermarktdichte nicht so intensiv. Also vielleicht ist es wirklich so ein deutsches Thema. Wir sehen es ja auch in Amerika, du hast gerade Türkei angesprochen, dort funktioniert es auch. Das würde ich gerne mal euch noch fragen, wie ihr das so seht, weil ich glaube per se, es gibt einen Bedarf für sowas, aber vielleicht noch nicht jetzt.
Ja, also du hast vorhin gesagt, du kaufst im Prinzip einmal pro Woche ein, ja? Freitag oder Samstag oder was auch immer, an was für einem Tag. Also ist bei uns genauso, wahrscheinlich vielleicht bei uns allen so. Wenn ich da jetzt überlege, was machen wir denn? Wir kauften wahrscheinlich 60%, 70%, 80% des Wocheneinkaufs ist immer das Gleiche. Und dann lassen wir uns vielleicht auch noch inspirieren. Ich habe mal gelesen, Frauen lassen sich mehr inspirieren als Männer. Die sind eher so Abarbeiter. aber wir haben damit im Prinzip sozusagen unseren Wocheneinkauf. Und wenn man das jetzt einmal als Beispiel nimmt und das automatisiert und digitalisiert und dann nach Hause liefern lässt, dann ist das natürlich super spannend. Und das finde ich, Christoph hat es vorhin gesagt, da gibt es so Unternehmen wie Picnic oder in England gibt es Ocado, die sind damit erfolgreich.
Ja.
Bei Picnic finde ich zum Beispiel super spannend, dass die das Geschäftsmodell auch so aufgebaut haben, dass sie gesagt haben, hey, wir machen alles sozusagen so effizient wie möglich. Die haben ja Fahrzeuge designt, wo sie möglichst viele von ihren Kisten reinbekommen, die aber trotzdem elektrisch sind und die trotzdem aber so klein sind, dass sie zur Not auch irgendwo auf dem Gehweg parken können. Ne? Haben da so, ich glaube, so Kehrfahrzeuge als Beispiel genommen. Haben dann sozusagen die Kisten designt, haben den ganzen Kommissionierprozess darauf ausgerichtet. Also das finde ich, das ist einfach von vorne bis hinten durchdacht. Christoph hat schon gesagt, die arbeiten mit Edeka zusammen. Und sowas gefällt mir als Logistiker natürlich unheimlich gut. Und da sehe ich eine Zukunft drin. Ocado macht es ein bisschen anders mit diesem sehr komprimierten Lager, was so aussieht wie so ein Autostore. Aber ist im Prinzip die gleiche Idee. Und das finde ich super spannend, muss ich sagen.
Christoph, jetzt wurde Gorillas ja in der Hochphase besonders immer als Tech-Unternehmen gefeiert und als Tech-Unternehmen ja auch bewertet. Was ist denn letztlich wirklich dieses Tech-Element? Hat das wirklich funktioniert? Die Art und Weise, wie sie halt ein besseres Verständnis von den Kundenbedürfnissen haben, indem sie vorausahnen können, wann wer wo was bestellt und dadurch besonders clever ihren Einkauf machen können und wirklich nur das einkaufen, was wirklich vom Markt dann tatsächlich abgenommen wird. Das war also eine der Versprechen. Aber Tech im Bereich der Logistik beispielsweise, ich weiß jetzt nicht, wie die Routen optimiert wurden von den Fahrradfahrern, aber das ist ja dann auch keine hohe Kunst. Im Lager selber wurde per Hand gepickt, da war wenig Automatisierung, da war die Automatisierung noch gar nicht so weit, dass man solche Kleinst-Mikrodepots dort sinnhaft automatisieren kann. Was bleibt dann unterm Strich über? Was war denn nun genau diese Tech-Komponente, die über das tolle Online-Marketing hinausgeht, das sie ja anscheinend sehr gut gemacht haben?
Also die, ganz ehrlich, die habe ich nicht gesehen. Also die ist mir nicht wirklich untergekommen, die habe ich nicht wahrgenommen. Tech war eher, sag ich mal, die reine Beziehung zum Kunden. Das tatsächlich, also eine schnelle Umsetzung eben der Apps und mit einem unglaublich hohen Marketing- und Retail-Media-Invest. Aber ansonsten, ich sag mal, die Logistikabwicklung, so wie sie mir bekannt ist, ist es ein klassisches Pick and Pack, würde ich jetzt mal sagen, ja. Sehr personalintensiv und wenig echte Tech, ja. Also, wenn man so mit Tourenplanungssoftwareanbietern spricht, dann schmunzeln die ja immer darüber, wenn solche Unternehmen, ohne jetzt konkrete Namen zu nennen, das gilt für sehr viele eben auch, wenn die also ihre besondere Tech-Komponente in der Tourenplanung dann benennen, also in der Touren- und Routenplanung und am Ende sind dann ganz viele dabei, die halt mit Google durch die Gegend fahren, ja, mit Google Maps und nichts anderes. Also, wo die sagen, also da gibt es natürlich Anbieter, die dieses ganze Thema seit 30, 40 Jahren bis ins Detail eben auch beherrschen und sich ja auch besser beherrschen. Also von daher, die Komponente sehe ich sicher zumindest bei den genannten Unternehmen vorhin nicht. Anders mag das eben sein bei denen im deutschen Markt, die sich wirklich auf den Wocheneinkauf konzentrieren. Und die ja auch gezeigt haben, wie jetzt Picnic und auch Rewe, dass sie agil sind und dass sie ihre Modelle entsprechend der Nachfrage anpassen können. Ne? Picnic hat ja eins gemacht, was total clever ist im Nachhinein. Sie sind eben nicht in Berlin angefangen und nicht in München angefangen, ja, wo alle anderen anfangen, die dann immer allen Leuten versprochen haben, wenn du das in Berlin und München kannst, dann kannst du es überall. Mhm. Das ist natürlich völliger Nonsens in dem Bereich, weil Picnic hat in kleinen Städten angefangen, in Moers, in Viersen und also Städte, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt als die großen Lebensmittelhubs irgendwie wahrnimmt, ja. Und haben eben versucht, erstmal zu lernen aus den Dingen, die da gemacht worden sind. Und die kommen eben aus einer intelligenten Tourenplanung und haben letztendlich gesagt, also lieber Kunde, du kannst bei uns sehr viel bekommen und wir können auch vieles für dich machen, aber und du kannst dir auch einen Liefertermin und ein Zeitfenster aussuchen, aber wir geben dir Alternativen vor, ja, so wie es in unsere Tourenplanung reinpasst. Und das ist natürlich ein Ansatz, den man bei einem Wocheneinkauf auch durchaus akzeptieren kann, wo man sagt, es ist mir jetzt egal, ob ich am Mittwochnachmittag oder am Donnerstagnachmittag beliefert werde. Da richte ich mich ein Stück weit nach euch. Ja. Und den Aspekt, glaube ich, den haben die relativ frühzeitig erkannt, dass der entscheidend ist. Und Und was Picnic und auch Rewe jetzt eben machen, jetzt fangen sie eben an, wo das Geschäft tatsächlich auch gut funktioniert und sich so langsam der schwarzen Null eben auch nähert, dass sie jetzt eben weiter in Automatisierung investieren, ne? In ihren Regionallagern eben deutlich stärker auf Automatisierungstechnik setzen, weil sie natürlich jetzt auch Mengen haben. Und nochmal, also was ich wirklich clever finde und auch mutig finde, ich bin jetzt nicht in Picnic investiert, nicht, dass das irgendeiner der Hörerinnen und Hörer jetzt denken sollte oder so. Aber was natürlich clever ist, ist, dass sie sagen, ich glaube, Boris, du hast ja auch schon Podcasts gemacht.
Ja, mit Manuel Stellmann.
Frederik, genau, oder? Und dass sie eben sagen, okay, du musst dich erstmal als Neukunde dort registrieren. Und wenn du in einer Region bist, in der wir jetzt noch keine Zustellung haben, dann musst du einfach warten. Dann setzen wir dich auf eine Warteliste. Und wenn wir genügend Kunden haben, die dann in deiner Region sind und wir eine sinnvolle Tourenplanung machen können, dann kann es losgehen. Ja, also das ist schon, ich sag mal, schon ein stark emanzipiertes Modell für ein junges Unternehmen, sich das in Anführungsstrichen rauszunehmen. Aber letztendlich sagen sie eben, wir machen nicht alles um jeden Preis. Und ich glaube, dafür muss man, ich will jetzt nicht Olli Kahn zitieren, das wäre zu platt, aber dafür muss man mutig sein, um es mal so zu sagen, ja. Um so etwas so umzusetzen. Und ich glaube, es ist klar, dass man am Anfang nicht mit der großen Tech-Komponente anfängt, sondern die entwickelt sich dann eben mit dem Geschäft. Und ich finde es jetzt toll zu sehen, wie sich einige Unternehmen in der Richtung eben anpassen und auch mutig weiter investieren. Flaschenpost ist ein ähnliches Beispiel, die jetzt da auch stückweise eben ihr Geschäft aufbauen und jetzt eben nicht von vornherein mit dem großen Tamtam da ankommen und sagen, wir können alles und das möglichst schnell. Mhm.
Und nochmal darauf hingewiesen, selbst für Picnic ist es nicht einfach. Die haben profitable Märkte, in denen sie schon lange unterwegs sind, wo sie etabliert sind, wo die Prozesse funktionieren, wo die Distributionsleger und so weiter nah dran sind, wo alles läuft. Aber neue Märkte dauern lange, bis sie sich amortisieren, bis sie profitabel sind. Es ist nicht so, als wenn da das Geld locker fließen würde. Auch da ist es ein schwerer Stand.
Ist ein schwieriges Geschäft, Lebensmittel generell. Wir haben extrem niedrige Margen im europäischen Vergleich. Das kommt natürlich auch noch erschwerend dazu. Also das ist kein Selbstläufer und ich sage jetzt mal so, man merkt natürlich an der Zurückhaltung von Unternehmen wie Lidl, Kaufland, Aldi Nord und Aldi Süd, Amazon, merkt man, dass das Geschäft eben offensichtlich nicht einfach ist, sogar mit Wocheneinkäufen das Geschäft nicht einfach ist und wie gesagt, die Chipstüte, die Dose Bier und die Schachtel Zigaretten, wenn man sich auf diesen Markt konzentriert, dann ist das am Ende eben sehr schwer, da auskömmliche Margen zu erwirtschaften.
Erik? Ja genau, ich glaube, ein wichtiger Satz, glaube ich, den du vorhin gebracht hast, Christoph, der ist bei mir sofort hängen geblieben, er ist sofort mit aufgeschrieben hier, dass dieses Geschäftsmodell wirklich nicht logistikbezogen war. Und ich glaube, das ist so mit der Dreh- und Angelpunkt. Weil gerade die haben sich halt sehr aufs Marketing, sehr auf Plattform. Und ich glaube, Boris, zu deiner Frage, die Tech-Komponente, bei denen ist halt wirklich die Plattform und aber auch das Fulfillment. Also die haben auch schon versucht, sehr die Bestände zu optimieren in der Halle, haben das versucht, sehr stark zu überwachen, haben das versucht, Predicte vorherzusagen, wann geht was zur Neige. Aber es ging halt in Summe mit der Masse nicht aus. Aber und was natürlich jetzt auch, und ich glaube, das ist auch gut, dass gewisse Geschäftsmodelle einfach mal auch scheitern, weil dann lernen alle anderen hoffentlich draus, wie man es vielleicht anders machen kann und was auch gerade vielleicht jetzt gefragt ist. Auch dieser Sustainability-Faktor, der in der Bevölkerung auch immer mehr um sich greift, die ja auch wissen, okay, wenn ich jetzt was innerhalb von einer halben Stunde bestelle, dann fährt das Fahrzeug, egal was für ein Fahrzeug, nur deswegen zu mir. Und was verursache ich denn da damit eigentlich? Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist in der Bevölkerung auch immer mehr gereift und wird auch hoffentlich noch mehr reifen. Deswegen ist es per se gut, auch wenn jetzt viele Investorengelder hier vernichtet worden sind. Aber ich glaube, das jetzt zu nehmen, daraus zu lernen, zu gucken, was macht wirklich wo wie Sinn zum Thema auch Automatisierung, zum Thema Predictive und auch wie alle uns in die eigene Nase greifen, muss es wirklich innerhalb von einer halben Stunde da sein. Und ich glaube, das muss es oft, ich würde mal sagen, zu sehr oft nicht sein.
Lass uns gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, was dann positiv unterm Strich festzuhalten ist. Aber ich glaube, Frank, du wolltest noch was sagen.
Ja, ich wollte ja einfach mal sagen, wenn wir das machen würden, wie würden wir das denn eigentlich machen? Wenn wir jetzt sagen würden, pass mal auf, jetzt lass uns mal irgendwie so ein Ding da aufmachen. Vielleicht machen wir es ja mal. Wie würden wir es denn machen?
Side-Hustle.
Christoph, wie würdest du es machen?
Naja, also ich habe ja gerade schon so ein kleines Loblied auf die bestehenden Spieler losgelassen. Also Picnic ist sicher ein gutes Beispiel. Rewe hat auch ein enormes Durchhaltevermögen und auch das Modell ist natürlich hochgradig interessant und wäre jetzt für uns kein Modell, weil wir nicht über lokale Geschäfte verfügen. Aber bei der Rewe haben wir ja auch drei Evolutionsstufen jetzt in den vergangenen Jahren gesehen. Ne? Die fangen erstmal an, aus Filialen heraus zu kommissionieren und auszuliefern. Bei größeren Mengen gehen sie dann eben in Darkstores, also bilden sozusagen in Anführungsstrichen Filialen ab und bestücken die quasi wie eine Filiale, aber letztendlich haben sie die Funktion eines Lagers. Und wenn die Mengen größer werden, geht es dann eben in den Aufbau von entsprechenden Regionallagern. Ne? So eine Struktur kannst du natürlich als Stationärhändler fahren. Die ist auch skalierbar. Das ist sicher der große Vorteil dabei. Ich glaube, wenn man die Modelle sieht, die erfolgreich sind, dann sind das eigentlich eben die Modelle tatsächlich, die am Ende es eben schaffen, die Bündelungseffekte, insbesondere im Lager, ja, wo es immer schwer ist, Skaleneffekte zu erzielen, aber insbesondere im Transport, in der Distribution eben sicherzustellen, ne, in Verbindung mit einer entsprechenden Einkaufsmacht. Und ich glaube, wenn wir jetzt gemeinsam, ne, wir haben ja Berater unter uns, wir haben Techie, wir haben Anwender, Frank, du bist dann der Investor, ja, weil du kommst aus der Industrie, du hast das meiste Geld, ja, also musst du natürlich investieren, dann würden wir wahrscheinlich so ein Mischmodell fahren, ne? So ein Mischmodell aus dem, was Rewe und Picknick machen. Und ich glaube, mit einem ganz starken Fokus, wie Erik das gerade auch nochmal gesagt hat, das Ganze aus der Logistik heraus eben zu entwickeln und nicht aus Marketing-Sprech heraus zu entwickeln, sondern erstmal zu schauen, was kann ich eigentlich und was ist auch kostendeckend und daraus dann ein entsprechendes Angebot zu machen. Ne? Ich meine, wir Logistiker, wir sind ja oft verschreckt worden in den letzten Jahren mit großen Vertriebsversprechen und Marketingversprechen. Das Thema Same Day ist letztendlich ganz genauso zu bewerten. Ja, wo wir dann erstmal alle hochgejubelt haben und dann festgestellt haben, was es kostet, wenn wir das umsetzen. Und dann auch noch blöderweise festgestellt haben, es ist niemand bereit, dafür zu bezahlen. Ja, und jetzt sehen wir von dem Thema eigentlich nur noch relativ wenig. Ne? Und deswegen musst du als Nukleus das Thema Logistik und einen ganz, ganz starken, strengen Logistikkostenfokus haben bei so einem Geschäftsmodell, damit das funktionieren kann. Und ich glaube, ohne da jetzt ein fertiges Konzept in der Schublade zu haben, aber ich glaube, so würde ich beginnen. Ne? Was können wir eigentlich leisten maximal, um dann daraus ein Angebot zu entwickeln? Und nicht umgekehrt, nicht zu sagen, das muss in 10 Minuten sein und jetzt seht mal zu, wie ihr es umsetzt. Ja.
Und ich glaube, Frank, Christoph würde nicht in München oder Berlin anfangen, sondern wahrscheinlich in Nürnberg.
Auf jeden Fall.
Mörs, ja, genau. Ich habe Mörs und Viersen gehört.
Ich habe noch mal einen anderen Gedanken. Ich habe mal ein Interview gehört mit dem Gründer von Kiva. Das fand ich sehr spannend. Kiva ist ja dieser Lagerautomatisierer, der diese Bots macht, die von Amazon gekauft wurden für 770 Millionen vor 12 Jahren. Und der hat gesagt, als er die Idee aufgebaut hat, dann hat er sich Finanzierung gesucht oder versucht zu suchen. Und von den ganzen Venture-Kapitalisten hat er gehört, machst du Hardware oder Software? Und dann hat er gesagt, er macht beides. Und dann hat er gesagt, nee, das geht auch nicht. Also ich finanziere entweder Hardware oder Software, mache nicht beides. Und ich glaube, wir haben hier ein ähnliches Dilemma. Ne? Wenn man sich überlegt, die Logistikkomponente ist viel Hardware. Ja? Da ist auch ein gehöriger Teil Software dazu. Wenn man jetzt auch nochmal so in klassischer Beratermanier Customer Back überlegt, was wir denn eigentlich wollen. Ich habe sozusagen zu der Hochphase, als all die einmal angefangen haben, mich dann auch mal durch so Menüs durchgeklickt und habe immer das Gefühl, die Unternehmen geben eine Datenbank online und dann kannst du dann 73 verschiedene Milchsorten durchkämmen. Aber das entspricht ja nicht unserer Erfahrung in dem Supermarkt. Wenn wir sozusagen durchlaufen, dann haben wir einen visuellen Eindruck, wissen genau, das will ich, das will ich, das will ich, das will ich. Das mal sinnvoll umzusetzen, dass man das Supermarkterlebnis auf der App hat, das mit einer sehr gut durchdachten Logistik, wo dann auch wirklich dann Pooling-Effekte genutzt werden, dann hat man Spaß und man hat auch noch was Sinnvolles dabei rausbekommen. Ja? Da würde ich sofort mitmachen.
Aber gibt es denn sowas nicht in Asien schon, the Virtual Retail Store, wo ich sowas heutzutage schon machen kann?
Das ist eigentlich eine Frage, die du immer stellen kannst. Gibt es das nicht schon in Asien? Die Antwort ist immer ja.
Ich glaube, ich habe es gesehen. Also es gibt es ja schon woanders. Ne?
Das gibt es auf jeden Fall sowas. Die Frage ist, ob das, oder andersrum gesprochen, was man ja also grundsätzlich im Handel feststellt, ist eben, dass Geschäftsmodelle nicht 1:1 auf andere Länder kopierbar sind. Also es hat ja einen Grund, warum ein Walmart in Europa keine Rolle spielt, ja, obwohl er weltweit der größte Einzelhändler ist. Wir sehen jetzt aktuell, dass Aldi und Lidl im Ausland durchaus erfolgreich sind, ne? In Australien, in UK, in Großbritannien. Das hat spezifische Gründe. Ne? Also man kann es nicht immer so 1:1 übertragen, aber wir haben ja vorhin schon mal die Frage aufgeworfen, warum funktionieren denn diese Geschäftsmodelle in Teilen in den USA und auch in Asien? Ne? Da kann man jetzt auch mutmaßen. Also ich glaube, ein Aspekt ist natürlich der, den wir vorhin auch schon, Frank, du hast es, glaube ich, gesagt, das Thema Personalkosten und Lohnkosten. Ne? Das ist natürlich ein Punkt, wenn ich bei Getir sehe, dass, das weiß nicht, 95-96% der Umsätze in der Türkei erfolgen, dann habe ich da natürlich einen ganz anderen Arbeitsmarkt mit, ich sag mal, positiv formuliert aus Arbeitgebersicht mit ganz anderen Möglichkeiten des Zugriffs und der Bezahlung meiner Fahrer. Ja, und da bin ich eben nicht in dem typischen Regulierungsrahmen, wie wir ihn eben hier kennen. Und das Zweite ist sicherlich auch die Frage der Strukturen in den Städten. Ja, Erik hat vorhin von den, sagen wir, Megacities gesprochen. Ja, es gibt ja irgendwie, weiß nicht, weltweit fast 500 Megacities mit über 10 Millionen Einwohnern. Ich lese jetzt gerade so ein schönes Buch über Shenzhen. Ja, das zieh ich mir gerade rein und führe mir das zu Gemüte. Und wenn man halt das liest, dann das ist natürlich, das sind ganz andere Stadtstrukturen, wo der Bedarf dann eben auch höher ist, weil du eben nicht diese typischen Supermärkte, in denen du alles bekommst, weil du nicht die Infrastrukturen in Teilen eben auch hast und die Zugänge dann eben auch hast, wie wir das eben teilweise haben. Also ich glaube, das sind schon auch Gründe, die eine Rolle spielen, warum diese Modelle dann eben in anderen Ländern eben auch funktionieren. Aber in den USA wiederum ist es anders zu beurteilen, meines Erachtens, weil du da eine höhere Zahlungsbereitschaft hast für Dienstleistungen generell, die wir ja hier gerade in Deutschland, ist die sehr niedrig, ne? Also wir haben das in Abschlussarbeiten immer mal wieder versucht zu untersuchen, auch im Thema Quick Commerce. Und da kam immer wieder die nüchterne Erkenntnis raus, die Kunden wollen das natürlich und nehmen das gerne in Anspruch, aber sie sind nicht bereit, mehr als 2 Euro zu bezahlen. Ja, und da sind wir genau bei der Liefergebühr 1,99, glaube ich, die Gorillas erhoben hat. Also da ist keiner bereit, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Euro zu bezahlen, bloß weil die Lieferung besonders schnell ist.
Und das ist genau das Thema. Ich habe das mal eben so mal schnell so überschlagen in meinem Kopf, weißt du? Der Mindestlohn ist ja circa 13 Euro oder irgendwie sowas, denke ich mal, in Deutschland. Und wenn der jetzt, sag ich mal, fährt mit seinen 10 Minuten, ja, dann kostet der ja schon 2,16 Euro. Der wird wahrscheinlich 10 Minuten hin und 10 Minuten zurück vielleicht. Dann sind es ja schon 4,32 Euro. Ja, ich meine, da kannst du ja natürlich kein Geld mit verdienen, wenn du es nicht kombinieren kannst, wenn du es nicht konsolidieren kannst und so weiter. Ich meine, das habe ich mal eben ganz schnell ausgerechnet. Das hätte man ja auch vorher machen können bei denen. Ich weiß nicht, warum. Ich stelle ja immer wieder fest, das Geschäftsmodell kann ja gar nicht funktionieren.
Ja, aber okay, lass uns aber jetzt bitte die Diskussion einmal wieder den Bogen zurückbringen, daraufhin, was denn nun positiv hängen bleibt. Nach diesen 2, 3, 4 Jahren Quick Commerce, was gibt es denn an positiven Elementen, die wir mitnehmen können? Erik hat eben schon ein paar Dinge geäußert, ein paar Ansätze formuliert. Was bleibt hängen? Was kann man unterm Strich mitnehmen? Was hat das angestoßen? Was hat das mit der Branche gemacht? Oder ist es einfach nur, okay, war eine Reihe an Fehlern, die man nicht wieder machen sollte, aber da muss doch mehr dabei sein. Was glaubt ihr?
Also erstmal haben wir ja so eine, wir reden ja immer davon, dass wir eine Fast-Failure-Kultur brauchen, ne? So, jetzt haben wir hier mal einen massiven Failure. Gut, nicht fast, aber immerhin Failure. Und da können wir jetzt schon mal mitnehmen, dass das Businessmodell nicht funktioniert. Frank hat es gerade impressive ausgerechnet auf seinem Taschenrechner. Das hätten wahrscheinlich die VCs auch mal machen sollen. Aber wir wissen auch, dass es vielleicht eben in anderen Ländern, anderen Städten, anderen Bevölkerungsdichten so weiter funktioniert. Wir haben auch gelernt, dass man Innovationen in kleine, dunkle Läger bringen kann, ne? Diese ganzen Micro-Fulfillment-Center. Da sind ein paar ganz interessante Automatisierungslösungen entstanden. Mhm. Kann man sich auch vorstellen, ob das vielleicht nicht in einem normalen Supermarkt irgendwo in einem angebauten Schuppen oder sowas funktioniert und dann wird man da irgendwie beliefert. So, Apotheken zum Beispiel haben sowas ja immer, haben das ja heute schon. Also ich glaube, man kann da schon einiges dann rausnehmen und wenn man das jetzt sozusagen einfach nimmt und sagt, hey, so funktioniert es nicht, aber Wocheneinkauf funktioniert. Und dann gehen wir da rein und kombinieren die Erkenntnisse, dann finde ich, ist das was man damit rausnehmen kann. Jetzt dummerweise haben jetzt die Investoren ihr Geld verloren, aber ich glaube, das kann man schon rausnehmen.
Also ist ja zumindestens, ne, Knut, wenn ich noch sage, ist ja zumindestens privates Geld, anders als bei Galeria, wo es 1 Milliarde Staatsgeld ist.
Fang nicht davon an, alles klar. Themawechsel. Erik, du hast noch was dazu sagen?
Ja, also ich glaube, sie waren ja auch nicht die Ersten mit diesem Geschäftsmodell. Ich bin jetzt auch voll bei Knut, so nach dem Motto, dass die jetzt da scheitern in Deutschland mit so einem Geschäftsmodell, ist, lässt uns alle aufhorchen, lässt uns einmal hoffentlich daraus lernen und aber auch sehen, welche Teile davon haben funktioniert. Und es gibt ja dann also wirklich diese Micro-Hubs funktionieren, schnelle Zustellung funktioniert, aber wenn du halt Geld verdienen musst, musst du es anders bepreisen und anders organisieren. Aber das Grundprinzip ist ja richtig. Ich glaube, es ist auch wichtig und ich fand das auch ein gutes Beispiel von Christoph, wo fängt man mit sowas denn an? Und ich glaube, da diese Tech-Firmen oder vermeintlichen Tech-Firmen immer gleich auf die Megastädte dann halt gehen, wenn du es in Berlin oder München geschafft hast, dann klappt es auch woanders. Das ist halt nicht so einfach. Ich glaube, eher so ein MVP, kleinere Städte, anfangen ist, glaube ich, auch so ein Learning. Und ich glaube auch, dass das Sortiment vielleicht auch ein bisschen einfach zu groß war. Und ich glaube, gerade wenn ich so einen schnellen Service anbiete und dann vielleicht nicht alles überall vorratig haben kann, muss ich auch mein Sortiment und die Mannigfaltigkeit, bin ich zumindest der Meinung, reduzieren und dann sagen, das ist mein Portfolio, was ich anbieten kann. Und Ich glaube, gleich letzter Punkt als Learning. Ich glaube, Kunden sind bereit zu warten, wenn sie davon einen Vorteil haben. Und ich glaube, diese Halbstunden sind immer Ausnahmen, immer Spezialsachen. Da kann ich auch ein Taxi losschicken, was mir irgendwo was kauft, das funktioniert genauso. Aber ich glaube, diese, was wir auch bei Temu und Shein, bei anderen Diskussionen, die wir schon hatten, gesehen haben, Kunden sind bereit zu warten, wenn sie davon finanziell vielleicht einen Vorteil haben. Deswegen Slots anzubieten, wo das dann in eine Routenplanung oder Tourenoptimierung passt, ist, glaube ich, das, was man den Kunden aktiv anbieten muss. Und dann kann das auch wunderbar funktionieren.
Super, schönes Schlusswort. Vielen Dank, Jungs, für die tolle Diskussion. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Jawohl, bis dann.
Ciao.
Danke. Ciao.